Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln. Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen wir über Themen wie Trauma, Verlust, Tod, emotionalen Missbrauch, psychische Erkrankungen von oder durch Bezugspersonen sowie deren Auswirkungen auf das Nervensystem. Bitte höre nur weiter, wenn du dich stabil genug fühlst. Und mach Pausen, wenn du merkst, dass etwas in dir zu intensiv wird. Jetzt
Hi.
grinst du. Jetzt grinst du so.
Einmal alles
Einmal
rausschütteln,
schön.
okay. Okay, desorganisiertes Nervensystem. Das ist das Thema für heute.
Ja, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass wir das desorganisierte Nervensystem besprechen möchten. Obwohl wir ursprünglich mal überlegt haben, machen wir es nicht, wegen Sportkontext und so. Aber der Vollständigkeit halber ist es, glaube ich, doch ganz schlau, das
Ja.
mit reinzunehmen. Und es ist auch spannend, finde ich.
Ich habe tatsächlich mich im Zuge der Folge jetzt nochmal dazu ein bisschen belesen und finde es total faszinierend. Ich hatte ja, glaube ich, gesagt, zu meiner persönlichen Person, zu welcher Person denn sonst auch, also zu mir selbst, dass ich ja ein ängstliches Nervensystem habe, hatte und mich dann verändert habe.
Ich
Als
glaube,
ich
du sagtest vermeidend eher,
oder
oder?
vermeidend, genau. Jetzt in Folge von der Aufnahme heute habe ich tatsächlich eher das Gefühl, dass ich manchmal noch in diesem Umschwung, den ich jetzt hatte, eher ein desorganisiertes Nervensystem habe, weil man ja diesen Prozess manchmal gar nicht so richtig unterscheiden kann, ne? Irgendwie so bin ich jetzt, reagiert mein Nervensystem, ist das jetzt einfach nur eine Angewohnheit, die ich mir angeeignet habe, weswegen ich reagiere und man läuft ja dann so nebeneinander her, manchmal in so Alltagsmomenten. Also das, was mir so prägnant war, war jetzt so dieses, boah, ich bin eigentlich gerade auf 180, aber irgendwie fühle ich gerade auch gar nichts dabei. Das habe ich so nebenbei gelesen in einem Satz und dachte, boah, krass, da habe ich tatsächlich manchmal, weil es die Situation erfordert. Und eigentlich ist das ja recht typisch, oder? Für so desorganisiertes Verhalten.
Ich finde gerade an dem, was du gesagt hast, auch interessant, dass wir ja gerade noch überlegt, also dass du gerade noch überlegt hast, welches denn jetzt?
Ja.
Also ängstlich oder vermeiden, weil dem entnehme ich, dass du sagst, ah, irgendwie schon so, ich erkenne mich in beiden ein bisschen. Und man muss zwei Szenarien unterscheiden. Szenario eins ist, man erkennt, dass man in unvorhersehbarer Art und Weise auch für einen selber und für andere sowohl auf ängstliche als auch auf vermeidende Bewältigungsstrategien zurückgreift. Das ist ein starkes Anzeichen für ein desorganisiertes Nervensystem. Wir gehen ja gleich noch mal näher darauf ein und definieren das auch was typisch ist. Und das zweite Szenario ist, ich bin ängstlich. Aber ich arbeite gerade daran, sicherer zu werden. Also ich arbeite daran, meinen grünen Bereich auf meiner Landkarte zu vergrößern. Und dafür werde ich in Teilen plötzlich vermeidend. Und das ist neu. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen, als würde man so ein bisschen überkompensieren in die genau andere Richtung, weil vermeidend ist das Gegenteil von ängstlich, ne? Weil vermeidendes Nervensystem deaktiviert die Bindung, um sich in Sicherheit zu bringen, um Sicherheit herzustellen, wenn starke Emotionen da sind und es angetriggert wird. Und das ängstliche Nervensystem stellt Sicherheit durch Verbindung und Nähe her. Also das eine geht auf Nähe, um sich zu regulieren, das andere geht auf Distanz. Und der grüne Bereich ist eine Ausgewogenheit dazwischen. Und wenn man jetzt sehr vermeidend ist und sich in Richtung sicher arbeitet, wenn man ängstlich ist und sich in Richtung sicher arbeitet, dann benutzt man mehr Strategien von der anderen Seite, um sich in diesen mittleren Bereich zu arbeiten. Das heißt, derjenige, der ängstlich ist, hat vorher sehr viel auf Koregulation durch andere Menschen, also indem ich meine Probleme sehr viel mit meinen Freunden bespreche, indem ich dort nach Sicherheit suche, also durch Verbindung, merkt jetzt, oh, ich muss, um mir selber auch Sicherheit zu geben, auch selbstregulierend mehr tätig werden. Das hatten wir auch in der letzten Folge mit ein paar Beispielen, was man dann tun kann. Da habe ich auch schon gesagt, da kann man auch von dem vermeidenden Kollegen lernen. Da merkt man, das ist, also wie gesagt, dieses zweite Szenario, oh, ich wende jetzt auch mehr an, was eigentlich auf diesem Bereich angesiedelt ist. Und manchmal machen wir dann, so wie es oft ist, wenn wir etwas wieder gut machen, wenn wir etwas heilen, zu viel, überkompensieren ein bisschen. Und dann reguliert sich das meistens von alleine wieder in eine gesunde Mitte. Weil Menschen, die sicher gebunden sind, die sich selbst ein sicherer Hafen sind, die also sich sehr, sehr viel in einer sehr großen grünen Zone bewegen, also die eine ganz, ganz hohe Stresstoleranz haben dadurch auch, die benutzen auch, wenn sie merken, da kommt jetzt Stress, da sind Emotionen, da kommt Druck, in so einer ganz weisen Art, weil sie das eben so gelernt haben, auch durch ihre Eltern, eine Mischung aus Koregulation und Selbstregulation. Ne? Ängstlich benutzt zu viel Koregulation, kaum Selbstregulation, vermeidend benutzt zu viel Selbstregulation, zu wenig Koregulation. Und der grüne Bereich, die sicher gebundenen Menschen benutzen in einer ganz ausgewogenen Art beides und sind dadurch eben sehr selbstbewusst, glauben an sich und gehen auch so durchs Leben. Ja, das ist, was du gerade beschrieben hast, halt wieder ein Teil von die eigene Nervensystemlandkarte entdecken, weil man auch mal abchecken darf. Ist es das, was ich beobachte? Kommt das, ist das mein Ursprungstemplate? Also ist es das, was ich gelernt habe, oder ist das das, was ich erworben habe?
Was ich auch super spannend finde, ist, jetzt wo du das gesagt hast, habe ich die ganze Zeit mich nochmal versucht zu erinnern, was ich denn für ein Nervensystemstyp bin. Und ich finde das unglaublich spannend, dass man tatsächlich eben nicht einfach so eine Schablone drüber werfen kann und sagen kann, du bist 100% ängstlich oder 100% vermeidend, sondern dass es meistens so eine Mischkultur ist. Und das macht es halt dadurch sogar noch, also ja sowieso noch schwieriger, sich selbst einzuordnen. Und dass man halt wirklich irgendwie super bewusst mit den Unterschieden auch umgehen kann und soll, wenn man in die Selbstreflexion geht. Ne? Also, dass man sich halt wirklich fragt, okay, bin ich jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel total gestresst oder bin ich einfach nur durcheinander? Und woher kommt das? Das ist total, wie sagt man, so offenbarend irgendwie gerade. Ja.
Ja, ich fand auch, die Nervensystemarbeit habe ich auch als sehr, sehr spannend und selbstoffenbarend erlebt und wirklich auch halt ein Game Changer, weil du ja unter deinen Emotionen und wenn du dysreguliert bist, schon sehr leiden kannst, weil es nicht nur Gefühle in dir sind, die schwer sind und wo du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, weil du eben deine Bewältigungsstrategien halt nicht so gut funktionieren, sondern du hast auch Beziehungen, die dadurch Schaden nehmen. Ne? Also du machst es dir wirklich im Leben selber schwer. Und das ist auch der Grund, warum wir so ein bisschen überlegt haben, lohnt es sich jetzt in einem Sportmental-Podcast dieses Desorganisierte zu erwähnen, weil man das im Leistungssport eher wenig hat. Ja, der Grund ist nämlich, unser Nervensystem gibt vor, wie wir mit Emotionen umgehen und wie wir die Welt sehen. Es ist eine Schablone, durch die wir die Welt betrachten. Und zwar deshalb, weil wir in der Eltern-Kind-Beziehung, wo sich das eben formt, in den ersten Lebensjahren, auch erfahren, was wir von der Welt, und das sind zu dem Zeitpunkt ja nur unsere Eltern und unsere Familie, erwarten dürfen und was wir verdient haben. Das ist dann auch eine Vorlage für unsere Beziehung mit der Welt später. Und im Leistungssport hast du zwei Faktoren. Zum einen, du musst einigermaßen gut Emotionen regulieren können, auch wenn das bei vielen Menschen so ist, dass sie das Gefühl haben, ich kann das noch gar nicht so gut und ich arbeite daran. Aber du kommst mit gewissen Bewältigungsstrategien dahin, weil du bist unheimlich starken Emotionen auch ausgesetzt. Also du bist ganz, ganz viel Druck ausgesetzt und musst das irgendwie ja zumindest mal dem Grunde nach bewältigen können. Das kannst du bei dem sortierten Nervensystemspektrum von ängstlich und vermeidend zumindest mal auf eine geordnete Art und Weise. Und wenn du ein desorganisiertes Nervensystem hast, eben nicht auf eine geordnete Art und Weise. Und zweitens, wenn du im Leistungssport bist, bist du ganz, ganz stark auch dieser Beziehung ausgesetzt, dass du dich gut kennenlernen musst, dass du ein gesundes, festes Selbstbild entwickeln musst und dass du dich mit dem konfrontiert siehst, wie du eben die Welt siehst, was du für dich für möglich hältst, was du erreichen kannst. Das ist bei sicher gebundenen Menschen ja so, dass die, da gibt es ganz viel Forschung zu, im Hinterkopf haben, ich habe den sicheren Hafen, da bin ich immer aufgefangen und die glauben an mich und die stärken mir den Rücken, also kann ich alles schaffen. Und die anderen Typen, also ängstlich und vermeidend, aber auch desorganisiert, haben da viel, kämpfen da viel mehr mit so den inneren Mauern und Barrieren, aber desorganisiert eben am allermeisten. Und zusätzlich hat desorganisiert eben keine organisierten Bewältigungsmuster für den Umgang mit starken Emotionen, weswegen Menschen mit diesem Nervensystem sich häufig dann im Leistungssport nicht dafür entscheiden, also im Sport nicht dafür entscheiden, einen Leistungssportweg zu gehen und oder es auch nicht schaffen. Deswegen haben wir das dort etwas seltener, weil es eben deutlich beschwerlicher ist. Aber wollen wir mal definieren, was das für ein Nervensystem ist und wo das herkommt,
Auf
um
jeden Fall.
Verständnis zu schaffen zu Beginn?
Ja, definitiv.
Also das desorganisierte Nervensystem entsteht eben wie alle anderen Nervensysteme auch, formt sich in der Eltern-Kind-Beziehung. Und in dem Fall haben wir die Situation, dass die Eltern auch eine Quelle von Gefahr waren oder das Kind in einer Umgebung aufgewachsen ist, die Gefahr bedeutet hat. Im Adult-Attachment-System, also in dem, wenn man die Bindungssysteme im Erwachsenenbezug sieht, dann spricht man auch bei desorganisiert häufig von unaufgelösten Trauma aus der Kindheit, häufig in Bezug auf die Bindungsperson oder unverarbeitetem Schmerz. Und diese Kinder haben in diesem Umfeld von Gefahr überleben müssen und waren so stark auf Überleben ausgerichtet und die verschiedenen gefährlichen Situationen mit völlig verschiedenen Bewältigungsmechanismen zu meistern, darauf eben konzentriert, dass sie keinen gesunden Selbstsinn und kein gesundes Selbstbild entwickeln konnten und auch keine geordneten Bewältigungsstrategien zum Umgang mit Stress. Und das sieht man dann eben durch diese also desorganisiert heißt auch desreguliert. Das Nervensystem ist eigentlich die ganze Zeit desreguliert und in Hab-Acht-Stellung und scannt auf Gefahren, weil es das aus der Kindheit so kennt. Und das ist auch unbewusst, weil wenn wir damit aufwachsen, denken wir, die Welt ist so. Also die Welt ist so gefährlich, wie wir sie damals kennengelernt haben. So wie jemand, der ängstlich gebunden ist, denkt, die Welt ist so. Die Welt ist so, dass ich nicht damit rechnen darf, kontinuierlich geliebt zu werden, sondern damit rechnen muss, in unvorhersehbarer Art und Weise verlassen zu werden, weswegen man auf Nähe drängt und manchmal auch bis zum Anklammern, um dieses Verlassenwerden zu verhindern. Wer vermeidend ist, denkt, die Welt ist so. Jemand, der mit mir in Beziehung steht, wird meine Emotionen nicht halten. Dafür gibt es keinen Raum. Also es ist am klügsten, sie wegzudrängen und sehr sachlich zu sein, weil ich dadurch Nähe herstelle. Dadurch bleibt jemand. Wenn ich meine Emotionen zeige, verjage ich Leute. Wenn ich mein Bedürfnis nach Nähe zeige, verjage ich Leute. So ist die Welt. Übertragen auf den Sport ist dabei, also Liebe, was vorher und beim Sport ist es Erfolge und das, was ich mir wünsche, weil als Kind wünschst du dir Liebe und als Erwachsener wünschst du dir jetzt in der Sportbeziehung oder auch in der beruflichen Beziehung, dass du einen guten Job machst und dass das belohnt wird durch Anerkennung, durch Startelfplätze, durch Kaderplätze, durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung, ob auf der Karriereleiter, im Beruf oder im Sport eben, ne? Und wenn ich es nicht gewohnt bin, dass ich das bekomme, dass ich das wert bin, dass ich das verdient habe, ist meine Vorlage, da muss ich unheimlich stark für kämpfen und es klappt wahrscheinlich eher eh nicht. Wenn ich aber aufwachse in diesem sicheren Umfeld, wo auf meine emotionalen Bedürfnisse eingegangen wird, sprich ich Liebe bedingungslos erhalten habe und die Eltern auch verfügbar waren, dann habe ich später auch die Vorlage in meiner Sportliebesbeziehung oder in meinem Beruf und generell auch in meinen Beziehungen, dass das, was ich mir wünsche, wonach ich mir sehne, sei es Liebe, sei es Anerkennung, sei es Erfolge, ist da für mich. Das kommt. Und wenn ich klar kommuniziere, wenn ich meine Bedürfnisse äußere, wenn ich dafür was unter Umständen auch tue. Also meine Arbeit in Beziehungen, genauso wie im Sport, in der Sportbeziehung, wird belohnt mit Schritten nach vorne und darauf vertraue ich auch. Und bei desorganisiert ist eben die Vorlage über die Welt, die Welt ist Gefahr und ich muss auf der Hut sein. Kinder, die in diesem Umfeld aufgewachsen sind, sind wahre Überlebenskünstler mit oft einer großen Stärke in sich, sonst wäre das ja gar nicht gegangen. Und die haben das getan, was notwendig war. Also wenn ängstliche Strategien notwendig waren, haben sie die angewendet. Wenn vermeidende Strategien notwendig waren, haben sie die angewendet, weil das Ziel ist, sich in Sicherheit zu bringen.
Ich habe mich so ein bisschen jetzt noch da mit dem Thema Körper und Alltag befasst, weil das auch, das ist ja im alltäglichen Kontext sowieso, aber auch im sportlichen Kontext tatsächlich super wichtig. Und da ist mir aufgefallen, wenn man desorganisiert ist, dass der Moment, sobald man zum Beispiel und ein bisschen Schlafmangel hat, unterzuckert ist, hormonell in einer Disbalance steht, weil man vielleicht gerade in einer Phase des Zykluses steht, in dem man gerade nicht so gerne ist, dass man das irgendwie über eine Regulation verändern kann, wenn einem das bewusst ist, was gerade wirklich das Problem ist. Ist zum Beispiel für mich ein Riesenthema, hangry, wenn ich gestresst bin, weil ich zum Beispiel eine Terminvorgabe auf der Arbeit habe, dann habe ich Hunger, unterzuckere und habe vielleicht noch schlecht geschlafen und muss abends zum Training und Leistung bringen. Das ist doch, wenn man desorganisiert ist, doch, also habe ich das Gefühl, sogar noch schwieriger zu kompensieren und aufzufangen, als wenn ich jetzt sowieso sicher und organisiert bin, weil ich habe das Gefühl, ich weiß da nie ganz genau, okay, was ist gerade, ist ja wirklich mein Problem? Ist es, habe ich Hunger, bin ich zu müde? Ist es mein Hormonhaushalt? Oder ist mir das gerade einfach zu viel, weil ich super gestresst bin?
Oder ist
Und
es das Wetter? Haben wir vorhin auch
oder
mal
ist es
drüber
das,
gesprochen?
genau, oder ist es das Wetter? Und ich erwische mich da häufig bei, wie ich dann einfach umschalte in diesen Flight-Mode und dann einfach mache, ohne groß drüber nachzudenken. Und dann greifen so Mechanismen wie, okay, ich fahre jetzt eine Stunde zum Training, in der Stunde kann ich jetzt Musik hören, damit kriege ich meinen Kopf frei, somit senkt sich mein Stresslevel, ich esse noch ein Brot dabei, das heißt, ich habe meine Unterzuckerung wieder ein bisschen im Griff. Und wenn ich zu Hause bin nach dem Training, muss ich halt einfach früh schlafen gehen, weil dann ist das ja vielleicht auch besser. Das finde ich, sind auch so typische Sachen irgendwie, die so ein Alarmmodus, in dem man dann so fällt, ne?
Also du hast gerade ja beschrieben, auch deine Strategien, um dann Sicherheit, also das nennt man erworbene Sicherheit, ne, weil wir bekommen diese Schablone zwar mit, aber wir können die ja verändern. Ne, durch die Neuroplastizität kann sich unser Nervensystem verändern. Und das ist je nachdem, was meine Ausgangslage ist, eben eine unterschiedliche Arbeit und die ist auch unterschiedlich beschwerlich. Und die ist für jemanden, der desorganisiert ist, sicherlich am beschwerlichsten, weswegen wir die in Hochleistungsumfeldern eher wenig finden, weil dann ist es. Es ist für alle anderen schon beschwerlich, aber für die noch beschwerlicher. Das heißt nicht, dass es nicht ein paar Menschen gibt, die unfassbare Stärke besitzen, sich trotzdem in diesen Hochleistungsumfeldern zu bewegen mit diesem Nervensystem. Also das ist schon, ne, überhaupt an dem zu arbeiten, sehr stark. So, und du kannst Sicherheit erwerben und jemand, der zum Beispiel aus diesem desorganisierten Landkartenbereich kommt, der hat damit einen wahnsinnig großen Schritt getan und wenn wir Sicherheit erwerben durch Strategien, wie zum Beispiel die, die du eben benannt hast, okay, ich habe über mich das und das gelernt, ich kann in der Selbstbeobachtung feststellen, ich bin dann nicht mehr reguliert und dann hilft mir diese Strategie üblicherweise, die du gerade aufgezählt hast, also Musik hören, was essen, bestimmte Phasen des Tages entsprechend benutzen, früh schlafen gehen, dann geht es mir morgen besser. Diese erworbene Sicherheit kann sogar bedeuten, dass ich noch sicherer bin, wenn ich. Weil ich daran gearbeitet habe, als zum Beispiel jemand, der mit einer sicheren Bindung sowieso schon durchs Leben spaziert. Das ist, finde ich, auch schön. Das gilt übrigens für alle Nervensysteme, die unsicher sind. Also unsicher ängstlich, unsicher vermeidend, unsicher desorganisiert. Wenn ich also Sicherheit erwerbe durch Arbeit an mir und in Beziehungen, wir brauchen die. Also wir heilen nur in Beziehungen, nicht alleine. Alleine ist nur ein kleiner Teil der Arbeit. Ich möchte eigentlich sagen, ich würde sagen, häufig, aber ich möchte eigentlich sagen, motiviert durch eine Beziehung, in der ich das lerne und die mich da auch für mich hält, kann ich noch sicherer werden und noch besser regulieren, häufig als jemand, der schon mit sehr viel Sicherheit ohnehin rumspaziert. Das ist so ein ganz toller Effekt, finde ich, wo man sieht, dass psychologische Arbeit an sich selbst wirklich große Früchte, große Blüten, große Schönheit tragen kann. Und dann hast du eben auch angesprochen, wenn man desorganisiert ist, dann ist doch alles doller. Und ja, das stimmt. Ne, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ängstlich Emotionen sehr dolle fühlt und vermeidend zu wenig. Und für Menschen, die desorganisiert sind, ist alles sehr dolle. Vor allem auch Dinge, die eigentlich gar keine Gefahr sind. Also da ist dann etwas ein Trigger, worauf sie auch sehr heftig reagieren können, Menschen mit diesem Nervensystem, wo andere völlig baff sind und sagen, wow, was ist hier los? Ein Trigger ist zum Beispiel auch, ganz, wenn man am Anfang dieser Arbeit steht, Nähe. Also natürlich sehnt sich jeder Mensch nach Nähe, weil unser Gehirn darauf ausgelegt ist. Und es ist ja auch der Ort der Heilung, haben wir gerade gesagt. Aber jemand, der desorganisiert ist, hat ja gelernt, dass die Bezugspersonen gefährlich, auch gefährlich sind. Das ist ja für ein Kind eine Pattsituation. Die Menschen, die ich brauche und für die ich Liebe empfinde, sind gleichzeitig auch eine Quelle von Angst und Gefahr, weil diese Eltern selber psychische Erkrankungen haben, weil sie Trauma unreflektiert weitergeben, weil sie Trauma erlitten haben. Gibt ganz viele Gründe. Ne? Also desorganisiertes Nervensystem bedeutet auch in der Kindheit häufig Missbrauch, Misshandlungen, Gewalt, aber auch eben Tod von einem Elternteil erlebt zu haben oder andere traumatische Erlebnisse wie häufige Umzüge können auch ein Trauma sein. Oder eben die psychische Erkrankung eines Elternteils ist auch ein Trauma. Ne? Oder wenn ein Elternteil vielleicht ins Krankenhaus muss, für viele Monate irgendwie weg ist, genauso. Und weil das Nervensystem so angespannt ist auf Gefahrencheck, weil es das ja auch musste, um wirklich adäquat zügig reagieren zu können. Nur so hat man diese Kindheit auch überlebt. Ist das im Erwachsenenalter auch immer noch in dieser Anspannungshaltung und nimmt dadurch Reize viel geringschwelliger, schon doller wahr, wo andere noch gar nicht bemerken, da könnte, ne? Und davon ausgehen, das ist aber gar keine Gefahr, wird sich gut lösen. So, das ist für jemanden, der so ganz fein abstimmig da ist, natürlich schon viel doller. Und wenn dann wirklich Stress kommt, noch viel doller. Und diese Nähe auch, weil man diese Pattsituation ja als Vorlage hat, erinnert, ich habe ja gesagt, das ist, man denkt, so ist die Welt. Also jemand, der Liebe verkörpert, ist gleichzeitig gefährlich. Es ist unbewusst. Dadurch entstehen auch in Beziehungen mit Menschen, die zur Desorganisation neigen, diese Push-Pull-Dynamiken ganz stark. Also komm her, geh weg. Ne? Ich will dich bei mir haben, aber dann brauche ich dringend wieder und will dich weg haben und brauche Abstand, weil ich Nähe mit Gefahr verbinde. Und das ist auch für Menschen in Beziehungen mit jemandem, der diese Bewältigungsstrategien hat, diese Desorganisierten, unter Umständen sehr schmerzhaft und sehr schwierig. Und wenn du das jetzt in Teambeziehungen denkst, dann kann für jemanden, der desorganisiert ist, ein desorganisiertes Beziehungsmuster hat, eine Teambeziehung viel zu viel sein. Eine wahnsinnige Herausforderung, weil du weißt selbst als Sportlerin, was ist Team? Team ist Nähe, Zusammengehörigkeit und Familie. Manchmal sogar vielleicht echt mehr, als wir es von zu Hause kennen. Und das ist eigentlich wunderschön, weil es ein Ort großer Heilung ist. Das ist der Grund, warum Teamsport so wichtig ist, weil wir hier korrigierende Erfahrungen machen können. Für jemanden mit einem desorganisierten Beziehungsmuster und Bewältigungsmuster haben wir aber gleichzeitig damit wieder auch die Gefahrenquelle. Und das sind dann auch unter Umständen Spielerinnen, die im Team läuft alles gut und unbewusst fangen die dann an, die Teambeziehung zu sabotieren. Weil wenn ich es nämlich selber sabotiere, ist so die Denke von unserer Psyche, dann habe ich es auch unter Kontrolle. Und damit haben wir dann Unruhe und das kann ein Team häufig gar nicht auffangen. Und dann katapultieren sich diese Sportlerinnen schon früh auch aus diesem Sport-Team-Kontext raus, weil dann zum Beispiel auch sie auf Ablehnung stoßen, Team sagt, boah, das ist mir zu anstrengend, die nicht. Ne? So. Obwohl sie eigentlich genau diese Teambeziehung quasi auch bräuchten. Aber es ist immer so die Frage, kann ich das schon zulassen oder nicht? Und daher ist es auch so wichtig, sich, wenn man dieses Nervensystem an sich bemerkt, Unterstützung zu holen in Form von gesunden, sicheren Beziehungen, einer Therapie, einem Coaching, wo jemand auch mit dem Wissen ist, das aushalten zu können und das auch ansprechen zu können, wenn dieses Nähe-Distanz-Spiel zum Beispiel kommt. Oder mit diesen heftigen Reaktionen umgehen zu können, die auf eigentlich geringe Reize erfolgen, aber eben zu erkennen, das hat ja einen Grund, dass du so reagierst.
Ja, wichtig ist tatsächlich auch, wenn du Also wenn man das in einer Beziehung hat zum Beispiel, man hat das zu Hause, da passiert das ja ganz, ganz schnell und sehr niederschwellig, dass von jetzt auf gleich hat man der Person noch vielleicht über den Rücken gestreichelt, weil man irgendwie sagte so, hey, schön, dass du da bist. Und dann willst du das 2 Sekunden später machen und dann zuckt sie. Ne? Also die sagt vielleicht nicht mehr was, aber sie zuckt halt weg und du merkst, wow, das ist irgendwie unangenehm. Wichtig ist, dass man das tatsächlich auch einfach offen anspricht. Also immer mit einer offenen Kommunikation, dass man den Raum auch der Person, die das betrifft, bieten kann. So, hey, wollen wir drüber reden? Liegt es gerade an mir? Kann ich was daran ändern? Andersrum auch, hey, mir geht es gerade nicht so gut. Ich brauche gerade meine 5 bis 10 Minuten. Ich komme gleich wieder auf dich zu, wenn es für mich okay ist. Und dass man eben da einen gesunden Push-Pull-Mechanismus, möchte ich es jetzt gerne nennen, dann irgendwie für sich entwickeln kann, weil es ist okay, wenn man gerade überstimuliert ist. Es ist nur wichtig, dass die andere Person das weiß, dass es vielleicht nicht an ihr liegt, also nicht an ihrem Verhalten liegt oder an ihrer Identität, sondern halt an seiner eigenen. Genauso auch in der Teamdynamik. Wir haben bei uns in der Mannschaft auch Persönlichkeiten, die eben genau das haben, dass sie sehr desorganisiert sind. Und das merkt man, wenn man mit sich selbst zum Beispiel im Training oder im Spiel beschäftigt ist, gar nicht so dolle, weil man häufig ja nur mit sich selbst beschäftigt ist und nicht out of the box denkt. Wichtig ist, wenn man sich selbst da irgendwie bemerkt, dass man so eine sichere Bindungsperson hat in der Mannschaft vielleicht, die das wahrnimmt. Ich habe zum Beispiel eine Spielerin, da reicht ein Blick und dann gehe ich hin und versuche die, weil wir auch drüber gesprochen haben, so ein bisschen abzuschirmen von den anderen, weil die Emotionen der anderen, je nachdem in welche Richtung die gehen, auch einfach für sie zu viel sind und sie kann das aber selbst nicht ausdrücken. Und dann haben wir eben ausgemacht, ja, hey, wenn du mir dieses Zeichen gibst, dann versuche ich dich immer so ein bisschen außen vor zu lassen. Und bei Reden zum Beispiel, wenn man irgendwas Motivierendes sagt oder was anspricht in der Mannschaft, dann versuche ich das immer so ein bisschen, ich versuche das sowieso nie auf die Einzelpersonen zu beziehen, sondern immer auf den gesamten Rahmen. Aber sie zieht sich dann immer so ein bisschen zurück, weil das für sie zum Beispiel auch zu viel ist, ne? Und diese Situation hilft ihr ungemein. Und das wäre nie passiert, wenn wir nie diese Beziehung hätten aufbauen können, dieses Vertrauen, ne? Und es ist auch okay, wenn man das nur mit einer Person hat. Es ist super, wenn man das mit mehreren hat, weil wenn man das zum Beispiel in einer neuen Mannschaft hat, wenn man jetzt gewechselt hat oder so, wenn man das noch gar nicht hat, ist es halt umso wichtiger, wie du es ja auch eben gesagt hattest, da sich halt eine Bezugsperson, ob das jetzt eine Therapeutin ist, ein Mental Coach oder ist, ne? Also professionelle Hilfe ist immer die beste Hilfe, aber wenn man die Mittel vielleicht nicht hat, um das zu finden, dass man sich halt irgendwen sucht. Das haben wir ja vorher auch schon viel gesagt
Also
in den
genau,
Folgen.
sichere, unterstützende Beziehungen sind generell wichtig. Es ist tatsächlich allerdings so, dass ich auch häufig beobachte, dass Spielerinnen oder überhaupt Menschen mit einem, auch in einem Berufskontext, ich musste gerade, kam mir eine Erinnerung hoch, als du gesprochen hast, von dem medizinischen Arbeitsteam, mit dem ich ein Resilienzcoaching gemacht habe. Und da war auch eine dabei, die, wo ich auch feststelle, also ich spüre das. Vor allem, wenn ich in einem Gruppenkontext arbeite, wenn jemand zu desorganisierten Mustern neigt, sind es Menschen, die häufig sehr distanzlos sind, also die sich ganz schnell Personen suchen, die sich um sie kümmern sollen, die da auch sehr vereinnahmend sein können und die gleichzeitig aber auch ständig die Beziehung testen. Da ist es wichtig, dass man Grenzen setzt und Sicherheit gibt. Ich rede jetzt übrigens von der Rolle, ich als Coach, ne? Ich als hier psychologisch arbeitender Mensch und damit auch lernen am Modell von durch gesunde Grenzen keine emotionale Verstrickung zuzulassen, weil nämlich Menschen mit desorganisierten Beziehungsmustern meiner Beobachtung nach auch häufig dazu neigen, in emotionale Verstrickung mit anderen zu kommen und sich so eine Kümmerin, eine Bezugsperson zu suchen. Und was wichtig ist, ist, wenn ich über mich feststelle, dass ich zu desorganisierten Mustern neige, dass ich schaue, dass ich zum Beispiel, wenn ich mich in einem Team bewege, mir das einfach bewusst, dass es für mich nochmal herausfordernder ist, weil Beziehungen und Nähe, und mir dort nicht nur eine Person suche, die für mich eine sichere, unterstützende Beziehung ist, sondern versuche, das zu mehreren aufzubauen, um es auch. Also damit haben wir auch eine Lastenverteilung, ne? Es ist ja auch wichtig, nicht nur eine Freundin zu haben, mal generell im Leben, das gilt für alle, sondern es ist wichtig, mehrere Freundschaften. Weil es dann vielleicht auch Themen gibt, wo ich sage, Mensch, da kann mir die eine Freundin besonders gut helfen und bei einem anderen Thema denke ich an eine andere Freundin und so weiter. Emotionale Verstrickung bedeutet übrigens, dass wir eine Beziehung haben, die nicht gegenseitig ist, sondern in der Beziehung gibt es eine ungesunde Rolle, nämlich einer kümmert sich und der andere ist Empfänger vom Kümmern. Und der, der bekümmert wird, hat auch den Anspruch an den anderen, subtil, unbewusst oder auch sehr deutlich, je nach Situation, du bist dafür zuständig, meine Gefühle zu regulieren. Das ist keine gesunde Beziehungsdynamik, ne? Und das ist auch nicht, also auch in Coaching und Therapie nicht gesund und gehört da auch nicht hin, sondern wenn das hat mit den Raum halten und dir zu zeigen, wie du das selber kannst, ja gar nichts zu tun. Das ist einfach eine, so eine, ja, so eine verstrickte Art und ungesund. Wir haben aber häufig auch, wenn wir desorganisierte Beziehungsmuster haben, das Thema, dass wir das aus unserer Kindheit auch so schon kennen. Denn die Kinder werden hier in einer ungesunden Rollenumkehr häufig zu den emotionalen oder auch tatsächlichen Kümmerern der Eltern. Also das sind auch Szenarien wie, da gibt es ein Kind, das kümmert sich um jüngere Geschwister, kocht, putzt das, also hat eine Erwachsenenrolle, putzt das Haus. Oder macht vielleicht zusätzlich noch eine emotionale Fürsorge für die Eltern, ne? Also es kann tatsächliche Fürsorge sein, es kann eine emotionale sein oder beides, das möchte ich damit sagen, und oder. Und wenn wir das auch schon so kennen, tragen wir das unter Umständen auch mit in unsere Erwachsenenbeziehungen, also sehr wahrscheinlich sogar, wenn wir es nicht bearbeitet haben, und suchen uns dann wiederum so eine Reinszenierung in den engen Beziehungen, die wir haben, wie zum Beispiel in den Teamkontext oder auch in einer Paarbeziehung oder auch in einer Freundschaft. Den Anspruch zu formulieren, regulier du mich jetzt mal, ist in keinem Fall angemessen. Den Anspruch darf ich formulieren als Baby an meine Eltern. Aber später, wenn ich erwachsen bin, gehört es nirgendwo hin. Nicht in eine Therapiebeziehung, nicht in eine Coachingbeziehung, nicht in eine Teambeziehung, nicht in eine Freundschaft und auch nicht in eine Partnerschaft. Dass jemand unsere Bedürfnisse errät und unsere also wirklich errät, dass wir auch die Anforderung haben, ein anderer muss erraten, was wir wollen und brauchen und uns unsere Gefühle mitreguliert als Anspruch jetzt. Du bist dafür zuständig, ist, wenn wir ganz, ganz klein sind. Da gehört das auch gesund hin, später nicht mehr. Das ist eine Dynamik, die ich schon wichtig finde zu verstehen. Die haben wir nämlich manchmal auch bei ängstlichen Nervensystemen, wo ich letztes Mal erzählt habe, wenn ich ängstlich bin, habe ich einen starken Außenfokus und bin damit beschäftigt, meine Gefühle und Bedürfnisse zu unterdrücken, während ich mich um alle anderen kümmere. Und da kann diese emotionale Verstrickung, diese Kodependenz eben auch schnell passieren, weswegen ich in Beziehungen total ausbrenne und erschöpfe. Und Menschen, die mit desorganisierten Beziehungsmustern unterwegs sind, werden deswegen auch häufig manchmal als sehr anstrengend wahrgenommen, weil sie wiederum so den Anspruch formulieren, jetzt bin ich quasi ich mal dran, jetzt suche ich mir hier jemanden, der sich kümmert. Es ist wichtig, dass ich meine eigene Arbeit an mir auch leiste und mich beobachte und dafür sorge, dass es viele gesunde Beziehungen um mich gibt, die mich stützen, halten und mit stabilisieren und wo ich aber gegenseitig auch eben etwas reingebe. Und dadurch erwirbt man Sicherheit und kann sich von einer unorganisierten Landkarte, weil desorganisiert bedeutet ja keine sortierten Bewältigungsmechanismen, sondern es ist eben ungeordnet, in einen geordneten Bereich zu bewegen. Und das ist übrigens auch in der Therapie sowie im Coaching das erste Ziel, dass wir anfangen, überhaupt mal geordnet zu reagieren, selbst wenn es krasse ängstliche Verhaltensmechanismen sind, auch krasse vermeidende Verhaltensmechanismen sind, dass überhaupt mal zu einer Organisiertheit kommt und sich dann in Richtung grüne Zone Sicherheit mehr zu arbeiten und sich zu
Ja.
stabilisieren.
Ja, ich finde es gut, dass du das eben nochmal so ganz klar aufgedröselt hast, weil das tatsächlich so fein auch ist manchmal, ne?
Ja, ganz fein.
Und mir kam gerade das Bild in den Kopf, als du das alles erzähltest. Ich rede ja gerne in Bildern, wissen wir ja mittlerweile, ne? Gerade mit dieser Organisation als Überbegriff, ne? Also desorganisiert, organisiert. Ich stelle mir tatsächlich mein Nervensystem gerne als mein Kinderzimmer vor oder als mein Büro, mein Zuhause, wo einfach wirklich alles ganz wüst ist. Und dass man das jetzt einfach organisiert. Also ich habe jetzt zum Beispiel, die blaue Kiste ist jetzt für meine Spielsachen, die rote Kiste ist jetzt für meine Sportsachen und dann wird das alles organisiert. Und genauso ist das zum Beispiel auch in einem freundschaftlichen Kontext, in einem Teamkontext, dass man eben die Kisten stehen dann im Prinzip für die persönlichen Individuen, denen ich dann im Prinzip kommuniziere, was meine Bedürfnisse in dieser jeweiligen Position sind. Und das ist halt unglaublich wichtig, wie du auch sagtest, halt absolut ungesund von jemandem zu erwarten, dass er jetzt weiß, wie er zu mir sein soll und was ich von dem brauche. Und es ist gesund, nicht nur Grenzen zu setzen, sondern halt auch einfach zu kommunizieren, hey, jetzt gerade geht es mir gerade so und so. Ich bin überfordert mit der Situation zum Beispiel und es würde mir unglaublich helfen, wenn du mir mal eben 5 Minuten Hilfe gibst, beiseite gehst, mich in Ruhe lässt, mir Raum gibst und also eben das, was einem wirklich
Genau,
hilft.
Kommunikation ist key.
Ganz genau. Und das geht halt auch nur damit einher, wenn man das ja schon selbst weiß. Und wenn man das nicht weiß, gibt es ja auch gewisse so Frühzeichen, ne, wie Muster und Warnzeichen oder Trigger, die einem immer wieder selbst auffallen. Wie zum Beispiel, boah, irgendwie bin ich gerade super sauer. Warum? Hab ich Hunger? Bin ich gestresst? Ist es mal wieder in meinem Zyklus? Gibt ja leider so Phasen, in denen man häufiger ein bisschen aggressiver reagiert. Ne, also, dass man, wenn man das für sich selbst schon rausfinden kann, kann man das halt viel viel besser kommunizieren und auch häufig viel verständlicher, ne?
Da
Und es
gibt es
gibt
auch eine gute Anleitung übrigens, dass man abchecken kann in dieser Selbstbeobachtung, gibt es gerade irgendwelche körperlichen Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind und einen Einfluss auf mein emotionales Erleben haben, das dann abzugleichen mit den Punkten, die du gerade genannt hast. Wenn ich das ausschließen kann oder sagen kann, okay, ist eine Möglichkeit, aber vielleicht noch nicht alles, Schritt zwei, zu überlegen, welche emotionalen Bedürfnisse sind gerade nicht erfüllt. Also wo traue ich mich vielleicht gerade nicht zu sagen, was ich brauche? Wo ist da vielleicht Scham? Wo bin ich es gewohnt, wieder mal alles ins Fass zu stopfen und den Deckel drauf zu machen? Oder wo denke ich, es lohnt sich gar nicht, meine Bedürfnisse zu äußern? Das ist eher so die vermeidende Richtung, Fass mit Deckel ist die ängstliche Richtung. Und was häufig unheimlich den Druck rausnimmt, ist zum einen für seine körperlichen Bedürfnisse zu sorgen und in dem zweiten Schritt auch für seine emotionalen. Und dadurch ist man sich selbst ein sicherer Hafen und reguliert sich dann auch wieder. Und was ich auch beobachte, das finde ich ganz spannend, was du gerade erzählt hast mit den Kisten. Menschen, die mit desorganisierten Beziehungsmustern zu tun haben und sich da erkennen, denen hilft es oft sehr, in eine sehr starke Organisation zu gehen, um sich innerlich Stabilität und auch ein Empfinden für sich wiederherzustellen. Weil es gibt auch ein Bild für Desorganisation geprägt durch zwei Therapeutinnen, Sue Marriott und Anne Kelly. Die haben Secure Relating geschrieben, ist ein tolles Buch, kann ich empfehlen, ist sehr neurowissenschaftlich auch, wo alle Bindungstypen nochmal auch in einem Kontext von, welche Arbeit notwendig ist und Emotionsregulation behandelt werden. Ist leider nicht auf Deutsch erschienen, ist aber ein sehr gutes Buch. Und die benutzen als Begriff für Desorganisation so bildlich auch wie so Batik, also als Farbe, ne? Weil wir haben ja zu ängstlich rot gesagt und zu vermeiden blau und zu sicher grün. Welche Farbe hat denn jetzt desorganisiert? Jetzt ist wie so gemischt, so Batik. Und Batik ist doch auch oft sehr blass und lässt sich nur schwer einordnen. Es hat keine Struktur. Das ist deswegen das Bild, das die da sehr geprägt haben. Das finde ich auch ganz schlau gedacht, weil das das gut wiedergibt. Und wenn man sich da so findet, dann ist so der erste Schritt, sich Struktur zu geben. Deswegen spannend, was du gerade gesagt hast mit den Kisten. Das beobachte ich auch in der Arbeit mit Menschen, die zu diesen Bewältigungsstrategien neigen, zu diesem Batik-artigen, wenn wir mit der Farbe bleiben, dass es erstmal darum geht, sich zu organisieren. Und das ist auch häufig eine Strategie, die sie ihr Leben lang beibehalten, wohingegen wir bei den anderen Nervensystemen deutlich fließender arbeiten. Viel weniger statisch, einfach weil sie an sich schon organisiert sind. Das ist also auch, wenn man jetzt aus dem Therapie- oder Coaching-Blick schaut, so wie ich, ein ganz anderer Arbeitsansatz. Es ist aber sowieso so spannend, weil ich auch im Mentalcoaching und im Sportmentalcoaching und der psychologischen Arbeit bemerke, dass die Arbeit mit KlientInnen, die ängstlich gebunden sind, eine andere ist, wie mit KlientInnen, die vermeidend gebunden sind. Und das ist also dann auch dieses Buch eben in diesem Kontext ganz interessant, weil da wirklich auch andere Dinge gebraucht werden. Ja? Und wir üben ja im Coaching und in der Therapie Emotionsregulationsfähigkeiten und Beziehungsfähigkeiten, die sich auf alle anderen Themen ausdehnen und wichtig sind. Und das macht so Sinn, dass man das eben auch im Hinterkopf hat dabei.
Ja, als Tipp, was ich jetzt so direkt ad hoc mitgeben kann, tatsächlich, das mache ich immer, wenn die Spielerinnen fragen, so, hey, ich weiß gar nicht, was los ist, kannst du mir mal helfen? Und häufig stehst du da und denkst so, jetzt müsste ich tatsächlich raten. Es gibt ja immer so die Big Five, also das sind dann die essentiellen Dinge, die man ja dann einfach abgehakt werden muss. Also ich habe da so einen Zettel, da stehen tatsächlich Sachen drauf wie, habe ich genug geschlafen? Habe ich genug getrunken? Habe ich genug gegessen? Bin ich gestresst? Ne? Also so ganz, oder wo befinde ich mich gerade? Also zum Beispiel zyklusbedingt, das ist sau wichtig und da sollte sich jede Frau mit auseinandersetzen, weil das einfach hormonell gesehen Strukturen im Körper sind, die du nicht steuern kannst, nicht aktiv steuern kannst. Aber wenn du ein Bewusstsein dafür hast, wo du gerade bist, kannst du damit besser umgehen. Und dann habe ich halt diese Checkliste und da stehen genau diese Sachen drauf, die man sofort ändern kann, außer Schlaf, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und danach stehen tatsächlich auch die emotionalen Sachen drauf. So, was stört mich gerade? Kann ich mein Problem in Worte fassen? Welcher Bereich meines Lebens betrifft das gerade? Ne? Und so als Tipp, wenn man gerade vielleicht nicht weiß, was man so für ein Mensch, Typ Mensch mit Nervensystem ist, was für ein Typ Nervensystem man hat, ist es vielleicht auch einfach cool, wenn man sich das mal kurz aufschreibt und sich wirklich diese 5 Minuten nimmt und sich mal eben mit sich selbst beschäftigt. Und es kann sein, dass es dann ein wiederkehrendes Muster gibt. Zum Beispiel, man ist super häufig hungrig. Dann weiß ich, okay, dann muss ich halt abends, bevor ich in einen langen Tag starte oder morgens, meine Butterbrotdose so packen, dass da eben ein bisschen mehr drin ist. Ne? Und genau so kann man das halt für die anderen Themen dann auch aufarbeiten, wenn das zum Beispiel was Emotionales ist, dann räumt man sich dann halt vielleicht irgendwann am Tag seine 15, 20 Minuten ein, in der man sich wirklich aktiv mit sich selbst hinsetzt und sagt, okay, ich möchte das jetzt für mich nochmal aufarbeiten. Oder man bucht eben einen Termin bei einem Therapeuten oder bei einem Berater, Sportpsychologen, je nachdem, worum das tatsächlich dann geht. Ne? Und das ist ja dann auch ein fixer Rahmen von meistens 45 bis 60 Minuten, in der man halt wirklich ak aktiv an dieser Emotionsregulierung irgendwie auch arbeiten kann und das auch aufarbeiten kann, was super wichtig ist, weil auch da sind dann Blockaden, die man vielleicht selber nicht lösen kann. Aber wie gesagt, als Tipp, einfach einmal alles aufschreiben und dann kann man das vielleicht sogar datieren und dann weiß man immer wieder, diese Muster kann man dann halt erkennen. Kann schon vorher sehen, okay, morgen habe ich einen, weiß ich nicht, einen 15-Stunden-Tag, ich bin morgens aus dem Haus, komme erst ganz spät abends wieder. Was muss ich tun jetzt schon oder was kann ich tun jetzt schon, damit es mir besser geht, damit ich gar nicht erst in dieses Stressstadium komme?
Ja, das ist Selbstfürsorge auch, ne? Also, wenn man davon spricht, dass man sich selbst auch ein sicherer Hafen sein muss, ich in der Beziehung zu mir, dann spielt Selbstfürsorge, das ist der Punkt, der einfach alles verändern kann, dass ich für mich gut sorge. Und in Klammern ist, ich weiß, ich habe einen tiefen psychologischen Ansatz, dass jetzt jemand, der die Eltern-Kind-Beziehung nicht so wichtig findet, mit den Augen rollt, aber ich glaube, die hören uns schon sowieso nicht mehr zu. Und sich das gibt, was meine Eltern verpasst haben, mir zu geben. Das nennt man Reparenting. Und wie kann ich dafür sorgen, dass ich meine grüne Zone erweitere, indem ich gut zu mir bin, indem ich Reparenting beschreibe? Das ist der Mechanismus, ich in der Beziehung zu mir dafür sorgt, dass ich stabil und sicher bleibe und auch meine wahren Gefühle, meine wahren Bedürfnisse entdecken kann, indem ich anfange, mir selbst zuzuhören, indem ich anfange, mich auch selbst wichtig zu nehmen und das, was da ist, indem ich mich nicht erst um alle anderen kümmere, sondern auch mal gucke, was sind meine Bedürfnisse und die in einen gesunden Ausgleich bringen. Ich rede hier nicht davon, egoistisch zu werden und selbstverliebt. Ich rede davon, einen gesunden Ausgleich zu finden und zu beobachten, zu was neige ich denn? Neige ich zum starken Selbstfokus oder neige ich zum starken Fokus auf andere? Bin ich mir meiner Gefühle bewusst oder muss ich da erst dran arbeiten? Also Menschen, die ein desorganisiertes Nervensystem haben, müssen ganz gezielt auch, genauso wie vermeidende Menschen, ihr Vokabular für Gefühle schulen, weil sonst wissen sie gar nicht, was sie fühlen und brauchen. Also, und da ist zur Not auch die KI eine Hilfe, weil da kann ich eingeben und dann macht die mal Vorschläge, was das sein könnte. Und ich kann ja dann mal fühlen und anfangen zu fühlen, was sich davon richtig anfühlt oder eben ein Emotionsrad zu googeln und daran Vokabular für Gefühle zu bestimmen, weil die Erkenntnis ist auch, Selbstfürsorge bedeutet, meine eigenen Gefühle zu benennen und anzuerkennen und dann festzustellen, ey, dadurch gehen die weg. Die werfen mich gar nicht um, sondern die gehen dann durch mich hindurch, die ebben tatsächlich ab. Und dann sind sie gar nicht mehr so beängstigend.
Ja, ich habe auch mal gehört, dass Gefühle immer nur so Impulse sind tatsächlich. Also das ist so die ersten paar Sekunden sind die tatsächlichen Gefühle, die man fühlt, und alles, was danach kommt, ist eine bewusste Entscheidung diesem Gefühl gegenüber. Also seitdem ich diesen Satz gehört habe, sehe ich meine eigenen Gefühle anders und auch besser. Und man hat ja immer diese emotionale Impuls. Regulation, die dann kommt. Und es ist tatsächlich so. Also immer, wenn ich häufig denke, so, boah, jetzt bin ich aber richtig sauer, dann darf ich auch sauer sein und bin es dann auch. Und dann sage ich, okay, jetzt reicht's auch. Alles, was jetzt kommt, tue ich mir nur selbst an. Und ich fand die Erkenntnis auch super, super spannend tatsächlich dahinter.
Ich finde es so spannend, dass tatsächlich Wissen, und das ist, sagst du ja auch gerade, Wissen, also Dinge zu verstehen, viel verändern kann. Das ist ja der Grund, warum wir davon auch erzählen. Ich danke dir sehr für heute. Ich freue mich
Sehr,
auf
sehr gerne.
nächstes Mal.
Ja, ich mich auch.
Bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.